Und heute geht es weiter mit verschiedenen Berechenbarkeitsmodellen. Wir haben mit der Turing-Maschine angefangen und werden noch jetzt zwei Programmiersprachen, kleine Programmiersprachen definieren und zeigen, wie die sich zur Turing-Maschine verhalten, dass die nämlich im Endeffekt genauso mächtig sind wie die Turing-Maschinen. Das ist sozusagen ein ganz einfaches Beispiel dieses größeren Projekts zu zeigen, dass was auch immer einem einfällt an Berechenbarkeitsmodellen, dass die im Endeffekt alle nicht mächtiger als die Turing-Maschine sind. Und wir hatten letztes Mal aufgehört mit der Erkenntnis, dass man mit der Turing-Maschine auch imperativ programmieren kann, im Sinne von den üblichen Programmiersprachen mit Zuweisung, if then else, Semikolon und while. Und jetzt gehen wir eben wirklich zu einer Programmiersprache über, die genau diese Elemente enthält. Genau gesagt zwei Programmiersprachen, die leicht verschieden sind. Das eine ist die While-Sprache, die enthält strukturierte Programme, und das einzige iterative Konstrukt ist die While-Schleife. Und dann gibt es die Go-To-Programme, das ist so eine Art Assembler-Code. Und die werden wir zuerst mal miteinander in Beziehung setzen und dann in Beziehung zur Turing-Maschine. Und das ist eben als exemplarisches Vorgehen zu verstehen, wie man solche verschiedenen Berechnungsmodelle ineinander überführen kann. Und ja, genau, das habe ich eben gesagt. Und was ist die Syntax von den While-Programmen? Hier ist also eine einfache, ja, etwas abstrakte, kontextfreie Grammatik. Ein While-Programm, das sind also die mit P ableitbaren Dinge. Das können entweder eine Zuweisung sein von der Form Variable ergibt sich zu Variable plus Konstante. Und wir nehmen an, dass die Variablen, wenn ich dann groß X hinschreibe, dann meine ich eben, ich habe eine beliebige Anzahl von Variablen x0, x1, x2 und so weiter. Und das Groß C, das steht für eine der Konstanten 0, 1 und so weiter, also natürliche Zahlen. Das heißt, ich kann eben als Basisoperation kann ich entweder eine Variable um einen gewissen Wert erhöhen und sie einer anderen Variable zuweisen, oder auch um einen gewissen Wert erniedrigen und sie einer anderen Variable zuweisen. Dann habe ich das Semikolon. Ich kann also zwei Programme hintereinander schreiben und die sequenziell ausführen. Und dann habe ich ein if then else, und das ist besonders simpel gestrickt. Die einzige Bedingung, die ich da abtesten kann, ob eine Variable gleich null ist, und dann eben verzweigen ins entweder das eine Programm oder das andere Programm. Und also das ist hier nicht, das ist ein bisschen komisch, also eigentlich hier sollte wieder ein P stehen, nicht Q. Also das sind entweder ein Programm oder ein anderes Programm. Und als letztes die Schleifen, da haben wir einen ganz simplen Schleifentest, solange eine Variable ungleich null ist, führe ein Programm P innerhalb der Schleife aus. Das sind also so die Abstraktion der üblichen Konstrukte für imperative Programmiersprachen. Und wir haben eben hier nur Variablen, die über ganzen Zahlen laufen. Und hier ist ein Beispielprogramm, was eben von der Grammatik erzeugt wird. Solange x2 ungleich 0 ist, weise ich x1 den Wert von x0 plus 1 zu. Und eben habe ich gesagt, ganze Zahlen, das ist nicht ganz richtig. Die Variablen, die werden als Inhalte natürliche Zahlen haben. Und da müssen wir dann auch aufpassen mit der Subtraktion auf natürlichen Zahlen. Die sogenannte modifizierte Differenz ist dann das, was wir bekommen. Und m minus n in der modifizierten Differenz ist eben das normale m minus n, falls das m größer gleich n ist, und sonst ist es 0. Das heißt, die Differenz wird einfach bei 0 abgeschnitten, da wir keine negativen Zahlen haben. Kann ich ein klein wenig mehr Ruhe haben? Und jetzt ganz informell das, was ich schon auf der vorherigen Folie erklärt habe, was die Semantik dieser einzelnen Konstrukte ist. Wenn Sie eben xi ergibt sich zu xj plus n schreiben, dann heißt es eben, wenn Sie das Programm sich in Schritten ausgeführt vorstellen, dann ist eben der neue Wert von xi nach Ausführung dieser Zuweisung ist der alte Wert von xj plus n. Dasselbe hier für das Minus, aber da ist eben jetzt die modifizierte Differenz, da wir innerhalb der natürlichen Zahlen bleiben wollen. Die Hintereinanderausführung, die führt eben zuerst P1 und dann P2 aus. Das if habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht hier aufgeführt, weil es so offensichtlich ist. Das while ist eben, führe das Programm innerhalb des do-end-Blocks so lange aus, wie die Variable xi nicht null wird. Und hier ist nochmal ein Beispiel für ein etwas zusammengesetzteres Programm. Was macht das? Solange x1 nicht 0 ist, wird x2 um 1 erhöht und x1 um 1 erniedrigt. Und das ist zum Beispiel, kann man das verstehen, als ein Programm, das simuliert einfach die Addition von x1 und x2, weil wir das x2 so lange um 1 erhöhen und das x1 um 1 erniedrigen, bis das x1 eben 0 geworden ist. Und dann haben wir das x1 voll auf das x2 drauf addiert. Das ist aber nicht ganz richtig. Da fehlt natürlich noch ein bisschen was. Kommt das noch? Nein, das kommt nicht. Also diese Behauptung ist nicht ganz richtig. Das simuliert noch ein etwas komplizierteres Programm, das nämlich erstens x2 auf x2 plus x1 setzt und was noch macht. Genau. Das heißt, eigentlich ist es das Programm hier. Und das werden wir auch in Zukunft uns erlauben, dass wir eben zwar in der Basisprogrammiersprache nur solche Zuweisungen haben, Variable ergibt sich zu Variable plus Konstante, aber hier sehen wir können eben auch sowas machen, simulieren jedenfalls, indem wir eine Schleife benutzen, dass wir zwei Variablen addieren und einer von den beiden zuweisen. Und das ist der erste Schritt, um in dieser Programmiersprache etwas kompliziertere Anweisungen zu programmieren. Und wie sieht es jetzt bei der Ausführung aus? Womit starten wir? Womit enden wir? Wir nehmen an, wenn wir so ein Programm haben, dass dann die Eingaben in die Variablen x1 bis xk geschrieben werden, wenn das Programm k Eingaben hat, und die anderen Variablen, die das Programm benutzt, einfach am Anfang leer sind. Und falls das Programm terminiert, dann ist die Konvention, dass die Ausgabe in x0 steht. Das heißt, die ersten k-Variablen enthalten die Eingabe und die Variable x0 am Ende die Ausgabe. Und alle anderen Variablen sind 0. Und ohne das jetzt ganz genau auszuprogrammieren, werde ich jetzt syntaktische Abkürzungen einführen. Das heißt, dass ich eben mehr hinschreiben kann, als eigentlich die Basisgrammatik zulässt. Aber wir werden uns durch kurze Überlegung werden wir uns überzeugen, dass das keine wirkliche Erweiterung ist, dass man diese notationelle Erweiterung immer ausprogrammieren kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt xi ergibt sich zu xj hinschreibe, das ist einfach nur eine Abkürzung. Ich kann ja schreiben, xi ergibt sich zu xj plus 0, das ist dann wieder eine Basisanweisung. Xi ergibt sich zu einer Konstanten, das kann ich auch hinschreiben, indem ich hinschreibe, xi ergibt sich zu xj plus n unter der Annahme, dass xj eine Variable ist, die sonst nirgends vorkommt, die also gar nicht benutzt wird, die also einfach per 0 initialisiert wird und dann wissen wir, xj hat den Wert 0 und damit ist dieses Programm auf der rechten Seite, tut dasselbe wie auf der linken Seite, es setzt einfach den Wert von xi auf n. Genau, also das ist so die implizite Annahme, die wir da haben. Und dann kann man auch kompliziertere Dinge machen, dass ich eben zwei Variablen einer Variable die Summe von zwei Variablen zuweise. Und das kann ich zum Beispiel durch folgendes Programm simulieren, dass ich erstmal, hier ist es xi, ergibt sich zu xj plus xk. Jetzt weise ich der Variablen xi erstmal den Wert xj zu. Und dann habe ich eine Schleife, die den k-Wert runterzählt auf 0 und derweile die xi hochzählt. Das ist also das, was wir eben auf dem Beispiel schon mal gesehen hatten. Und jetzt ist die Annahme, dass x, dass i ungleich k ist, also dass ich hier nicht schreibe, x5 ergibt sich zu x3 plus x5. Warum nicht? Weil ich ja hier dieses xk kaputt mache, aber ich will im Endeffekt in xi das Ergebnis stehen haben. Und das sind noch so kleine Seitenbedingungen, um die ich mich jetzt nicht kümmere, die kann man auch noch loswerden, aber einfacher ist es, wenn ich die hier habe. Ich kann dasselbe mit einer Multiplikation machen, xi ergibt sich zu xj plus mal xk, dann kann ich eben einfach iteriert addieren, statt iteriert plus 1 machen. Das heißt, das ist im Prinzip das gleiche Programm wie hier, bloß hier schreibe ich xi ergibt sich zu xi plus 1, hier schreibe ich xi ergibt sich zu xi plus xj. Das heißt, ich addiere xj eben k mal auf und kriege damit die Multiplikation mit xk. Und ich könnte jetzt fortfahren und auch noch Exponentiation ähnlich simulieren, aber die brauchen wir nicht. Es wird uns im Folgenden reichen zu sehen, dass wir eben Addition von zwei Variablen und auch Multiplikation von Variablen, dass wir das alles benutzen können, als ob es Basiskonstrukte in der Programmiersprache sind. In Wirklichkeit sind es Abkürzungen für etwas kompliziertere Blöcke. Und diese Annahmen hier, wie zum Beispiel i ist verschieden von j und k, die brauche ich halt, damit diese Simulation funktioniert. Und die Spezialfälle, falls die eben gleich wären, die handle ich hier nicht ab, die sind nicht interessant. Ja, das hat also jetzt nur dazu gedient, dass unsere Programmiersprache selbst sehr einfach ist, aber wir uns es erlauben können, eben auch kompliziertere Dinge hinzuschreiben, nämlich all das, was wir jetzt hier auf der linken Seite noch haben. Und das führe ich jetzt nicht mehr aus. Man kann auch Diff und Mod programmieren, dass sie also auch einen Ausdruck durch einen anderen Ausdruck dividieren können, ganzzahlig, und den Rest nehmen können. Und sie können auch geschachtelte Ausdrücke, denn bis jetzt sind die ja nicht geschachtelt, da haben sie immer nur einen Operator auf der rechten Seite, aber es geht eben auch, dass sie geschachtelte Ausdrücke haben. Natürlich, wie machen sie das, wenn sie diese Zusatzvariablen einführen und die Teilausdrücke in den Zusatzvariablen berechnen und das dann sukzessive zusammensetzen. Und das ist eben weiterer Bestandteil dessen, was wir im Folgenden annehmen wollen. Und jetzt ist die nächste Frage, was heißt das, dass eine Funktion in dieser Programmiersprache berechenbar ist? Ja, das ist die eigentlich Standarddefinition, ähnlich wie bei den Turing-Maschinen. Wir haben also eine Funktion von K-Tupeln, oder was sind es? Ja, K-Tupeln von natürlichen Zahlen, auf eine natürliche Zahl, und die ist while berechenbar, genau dann, wenn es eben ein solches Programm p gibt, sodass für alle Zahlen, für alle n-Tupel n1 bis nk gilt, dass Programm p gestartet mit der Eingabe n1 bis nk, das heißt, die tun wir jetzt in die Variablen x1 bis xk rein und alle anderen sind 0, das ist ja unsere Standardannahme für die Startkonfiguration. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich entweder terminiert das Programm mit dem Wert f von n1 bis nk in der Variablen x0, falls dieser Wert f von n1 bis nk definiert ist, das ist ja eine mathematische Funktion, die partiell sein kann. Wenn es definiert ist, dann muss das Programm, wenn es hält, dann muss das Programm halten und muss auch diesen Wert in x0 abliefern. Und das Programm darf nicht terminieren, falls die Funktion an der Stelle undefiniert ist. Also das Programmverhalten ist 1:1 das Verhalten der Funktion, wobei die Undefiniertheit der mathematischen Funktion der Nichttermination des Programms entspricht. Und Jetzt haben wir uns eigentlich schon letztes Mal überlegt, Turing-Maschinen können While-Programme simulieren, denn all die Konstrukte, die wir in dieser Basis-While-Sprache haben, hatten wir letztes Mal gesehen, die kann man aus Turing-Maschinen zusammensetzen. Das heißt, das ist etwas, was wir letztes Mal schon bewiesen haben. Jede While-berechenbare Funktion ist auch Turing-berechenbar. Was wir nicht uns überlegt haben, weil wir noch gar nicht den Begriff der While-Berechenbarkeit hatten, das ist auch hier nochmal die Details vom letzten Mal, eben jede Programmvariable wird auf einem einzelnen Band gespeichert und wir konnten eben zeigen, dass diese K-Band-Turing-Maschinen die ganzen Konstrukte der While-Sprache simulieren können. Und wenn Sie jetzt auf eine Einband-Turing-Maschine gehen können, wir hatten auch bereits gezeigt, dass eine K-Band-Turing-Maschine durch eine Einband-Turing-Maschine simuliert werden kann. Gut, das ist also im Prinzip nur die Essenz dessen, was letztes Mal war. Und damit haben wir eben die Übersetzung von While nach Turing-Maschinen. Und jetzt bleiben eben noch die übrigen fehlenden Pfeile in diesem Diagramm. Und die Rückübersetzung, wir werden also nicht Folgendes machen, wir werden nicht jetzt hier direkt die Rückübersetzung machen, sondern das werden wir machen, indem wir so einen Zirkelschluss machen, sodass wir dann von While nach GoTo und nach Turing-Maschine kommen und damit nicht für jedes einzelne Paar Hin- und Rückrichtung machen, sondern das ein bisschen effizienter in so einem Zirkelschluss. Ja. Jetzt haben wir die While-Programmiersprache gehabt, jetzt kommt die Go-To-Programmiersprache. Das ist im Prinzip das, was man so aus Assembler-Sprachen kennt. Das heißt, ein Go-To-Programm ist nichts anderes als so eine Sequenz von markierten Anweisungen. Das sind also jede eine einzelne Anweisung ist eben von der Form Markierung 1, Doppelpunkt Anweisung 1 bis Markierung K, Doppelpunkt Anweisung K. Das ist die Sequenz und die Marken sind optional. Es muss nicht jede Anweisung eine Sprungadresse haben, aber können jeder eine haben. Und was sind die Anweisungen? Da haben wir genau die, auch die wir bei den While-Programmen als Basisanweisungen haben, dass sie eine Variable inkrementieren können und die einer anderen Variablen zuweisen oder eine Variable dekrementieren, um einen beliebigen natürliche Zahl und die wieder einer anderen Variable zuweisen. Das heißt, wir haben hier ganz bewusst, um die Sache einfach zu gestalten, dieselben Basisanweisungen in beiden Programmiersprachen, aber in dieser Go-To-Programmiersprache haben wir eben keine Schleifen und if-then-else, sondern wir haben nur einzelne Instruktionen und Sprünge. Das heißt, wir haben einen unbedingten Sprung, go to Marke I, und wir haben einen bedingten Sprung, falls eine Variable xi den Wert n hat, dann gehe zu Marke mj. Und das dürfte es auch sein, bis auf Halt. Könnte man auch verzichten auf die Halt-Instruktion, indem man einfach sagt, wenn das Programm ans Ende gerät, dann hält es. Das ist kein großer Unterschied. Und die Semantik, die möchte ich hier nicht nochmal hinschreiben, das ist genau die Sie alle sich erwarten davon. Und erstes kleines Faktum, jedes While-Programm kann durch ein Go-To-Programm simuliert werden. Warum nenne ich das Fakt? Naja, weil ich erwarte, dass Sie im vierten Semester genug Hintergrundwissen haben, zu wissen, dass man zum Beispiel ein Java-Programm, was ja gerade diesen While-Programm entspricht, in eine Sequenz von Assembler-Instruktionen kompilieren können. Und das ist genau das, was hier eben dahinter steht. Ein Compiler von einer strukturierten Programmiersprache in eine Assembler-Sprache mit Sprüngen und bedingten Sprüngen. Das heißt, da hier, das ist so Basiswissen über Programmiersprachen, was ich hier voraussetze. Und jetzt gucken wir uns die umgedrehte Richtung an, die vielleicht erstmal nicht so offensichtlich ist, dass man auch jedes Go-To-Programm in ein While-Programm umwandeln kann. Und wie funktioniert denn das? Das sollte nicht ganz so viel auf einmal erscheinen. Naja, gut. Also, das ist hier unser Go-To-Programm und wir wollen das simulieren durch ein While-Programm. Und das While-Programm, das angeblich das Gleiche tut, ist das hier. Was macht das While-Programm? Das setzt den PC, also es führt eine neue Variable ein, die nennt sich PC wie Program Counter, und den setzt erstmal auf 1, und das soll eben implizit bedeuten, wir fangen mit der ersten Instruktion, mit der Instruktion M1 an. Und solange der Programmzähler nicht 0 ist, das ist unsere Anzeige dafür, dass wir am Ende sind, solange wir also noch nicht am Ende sind, da vergleichen wir jetzt den Programmzähler sukzessive mit den, ja, also statt zu zeigen, PC ist gleich 1, schreibe ich PC minus 1 gleich 0. Das ist nur dem geschuldet, weil ich als Basisinstruktion das hier habe. Das heißt, da vergleiche ich immer. Also es ist mir jetzt selbst gar nicht klar, warum mache ich das so kompliziert, statt zu vergleichen, ob der Programmzähler gleich eine gewisse Konstante ist. Wie bitte? Ach so, ja, richtig. Wir sind in den While-Programmen und nicht in den, ja, okay. Und bei den While-Programmen haben wir als Test aus bestimmten Gründen einfach Test auf Null gemacht, und der Test auf Null, den benutze ich jetzt eben, um festzustellen, ob der Programmzähler gleich 1 ist, indem ich frage, ob Programmzähler minus 1 gleich 0 ist. Und dann führe ich eben P1 aus, und P1 soll gerade die Simulation des Programms sein, was sich hinter A1 verbirgt. Und da kommen wir gleich dazu, wie die jeweils simuliert werden. Und so gehe ich halt durch. Ich gucke also einfach nach und nach die verschiedenen Möglichkeiten von dem PC, teste ich und führe dann eines von diesen P1 bis PK aus, die eben zu dem A1 bis AK korrespondieren. Und wenn PC gleich keiner von diesen Werten ist, dann setze ich eben einfach auf 0, dann könnte PC oder dann wird PC halt irgendein Wert größer als K sein, und damit kann ich nicht weitermachen, und dann setze ich einfach meinen PC auf 0, und damit ist diese Schleife hier beendet. Und was haben die A, I mit den PI zu tun? Hier ist eine Abbildung, die mir die Assembler-Instruktionen auf kleine While-Programme übersetzt, und hier steht gerade die Übersetzung. Wenn also meine Assembler-Instruktion so eine Addition oder Subtraktion von einer Konstanten ist, dann kann ich genau das Gleiche auf der While-Programmebene machen. Das sind dieselben Basisinstruktionen, und ich muss natürlich den PC danach um 1 erhöhen. Wenn es ein Go-To ist, auf der Assembler-Ebene, dann entspricht dem auf der While-Ebene einfach, dass ich den PC auf die entsprechende Instruktion setze. Wenn es Go-To-Marke I ist, dann nehme ich eben PC ergibt sich zu I. Wenn es hier so ein Test, ein bedingter Sprung ist, if xj gleich 0, was mache ich dann auf der Ebene der While-Programme, da mache ich dieses if-then-else. Ich teste eben, wenn xj gleich 0 ist, dann setze ich den PC auf i, und sonst setze ich den PC auf PC plus 1. Das entspricht eben der Semantik von so einem bedingten Sprung, dass wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann mache ich einfach mit der nächsten Instruktion weiter. Und wenn es eine Halt-Instruktion ist, dann übersetze ich das auf PC, ergibt sich zu 0. Das ist also eine sehr simple Simulation von einem Assembler-Programm mit einem While-Programm. Und was ich damit gelernt habe, ist nicht nur, dass die beiden Berechenbarkeitsbegriffe äquivalent sind, dass ich sowohl ein While-Programm in ein Go-To-Programm übersetzen kann, als auch ein Go-To-Programm in ein While-Programm. Ich habe sogar noch mehr gelernt. Das nennt sich oft die klinische Normalform, weil sich das der Herr Klinitz als erstes überlegt hat. Jedes While-Programm ist zu einem While-Programm mit genau einer While-Schleife äquivalent. Wieso? Sie können das While-Programm, was irgendwie beliebig geschachtelte Schleifen hat, können Sie in ein Assembler-Programm übersetzen, und dann können Sie das Assembler-Programm wieder zurück in ein While-Programm übersetzen nach dem Schema auf der vorherigen Folie, und da haben Sie eben eine einzige Schleife drin in dem. Das ist natürlich nichts, was ich jetzt wirklich empfehlen würde zu machen, aber es zeigt, dass die Berechenbarkeit gar nicht so viel braucht. Sie braucht eigentlich nur eine äußere Schleife, die iteriert, und damit kann man alles, was zumindest im Sinne von Go-To und While berechenbar ist, kann man damit berechnen. Und diese geschachtelte, also die Programmierung mit geschachtelten Schleifen, die ist natürlich für den Menschen lesbarer, aber ist streng genommen für die Berechenbarkeit nicht notwendig. So, jetzt haben wir also tatsächlich hier beide Richtungen gezeigt, dass While und Go-To äquivalent sind. Wir hatten gezeigt, dass man von While auf zu den Turing-Maschinen kommen kann. Und jetzt werden wir noch den letzten Schritt machen, indem wir die Turing-Maschinen durch die Go-To-Programme simulieren lassen. Also wenn ich mich nicht täusche, machen wir jetzt noch diesen Schritt hier. Das also zeigt, wenn ich eine Turing-Maschine habe, dann kann ich die auch übersetzen in ein Go-To-Programm, das das Gleiche tut. Genau. Jede Turing-Maschine kann durch ein Go-To-Programm simuliert werden. Ich sage hier auch immer simuliert, weil oft ist da noch so ein Codierungsschritt dazwischen, dass die Turing-Maschine auf Zeichenketten arbeitet. Das Go-To-Programm arbeitet auf Zahlen. In dem Sinne simuliert es das, weil man dann die Zeichenketten in Zahlen codieren muss. Genau, also ich fange an mit so einer Turing-Maschine mit den üblichen Komponenten, und die möchte ich jetzt in ein Go-To-Programm übersetzen. Und die Komponenten seien wie folgt: unsere endliche Menge von Zuständen sollen gerade nummeriert sein, Q0 bis QK, und die endliche Menge der Bandzeichen soll nummeriert sein, A0 bis AN. Das war jetzt auch ein bisschen viel, so viel wollte ich gar nicht zeigen. Na gut, wenn wir jetzt in der Turing-Maschine eine solche Konfiguration hier haben, woraus besteht die? Die besteht aus dem linken Bandinhalt, also aus Zeichen AIP bis AI1, dann in der Mitte irgendeinem Zustand QL, und dann kommen die rechten Zeichen AJ1 bis AJQ. Und diese drei Komponenten werden jetzt durch drei Programmvariable x, y, z kodiert. Wir sind jetzt auf der Go-To-Programm-Ebene, das heißt, diese Programmvariablen werden über Zahlen sprechen und nicht über Sequenzen von Zeichen. Und zwar werde ich das wie folgt machen. In der Variable x steht eine Kodierung der Sequenz des linken Bandinhaltes, und ich schreibe hier einfach die Indizes der Zeichen auf. Ich sage, ich habe hier angenommen, meine Zeichen kann ich durchnummerieren hier von A0 bis AN, und dementsprechend brauche ich nicht in dem Go-To-Programm die Zeichen zu speichern, sondern nur das Index der Zeichen, und dann nehme ich eben diese Indizes hier, AIP bis AI1, und mache die einfach, füge die hintereinander und betrachte die als Zahl zur Basis B. Das ist also diese Kodierung. Ich nehme einfach die ganzen Ziffern, schreibe sie hintereinander und betrachte das als Zahl zur Basis B. Und was ist B? B ist einfach n plus 1. Warum n plus 1? Nun, ich habe ja hier diese Indizes, das sind ja gerade Indizes von Zeichen. Das heißt, ich habe hier n plus 1 Zeichen, also brauche ich eine Basis n plus 1, um diese Kodierung hinschreiben zu können. Und das Y ist gerade der andere Teil, nämlich der Teil des Bandes, der rechte, der wird kodiert durch diese Sequenz JQ bis J1. Das heißt, hier machen wir die Kodierung von dem Zeichen ausgehend, das ist das höchstwertigste und das ist das niederwertigste. Und hier haben wir es umgedreht gemacht. Hier hatten wir da das höchstwertige Zeichen und hier das niederwertigste. Wieso der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir immer auf das niederwertigste Zeichen am einfachsten zugreifen können, nämlich mit Modulo-Rechnung. Und das ist ja genau das, was wir uns immer interessiert. Uns interessiert dies Zeichen und dies Zeichen, wenn wir die Maschine ausführen wollen. Die Zeichen, die weiter weg davon stehen, die interessieren uns gar nicht. Und deswegen haben wir die Codierung so gewählt, dass eben dies J1 und das I1, die Zeichen von Interesse, ganz niederwertigste Zeichen, Ziffern in dieser Codierung sind. Und die dritte Variable Z, das ist einfach der Index des Zustands. Der Zustand hat ja, wir haben ja nur endlich viele Zustände, Q0 bis QK, und das Z ist eben gerade, sagt uns, welcher Zustand, welcher Index von den Q gerade. Gut. Das heißt, das kommt hier, wenn ich hier dieses QL habe, ich bin also im Zustand Nummer L, dann wird meine Variable Z einfach den Wert L haben. Das ist die Idee dabei, dass wir einfach diese drei Variablen benutzen, um den gesamten, die gesamte Momentaufnahme, die gesamte Konfiguration einer Turing-Maschine zu kodieren. Und das ist auch keine sehr tiefe Idee, aber durchaus was Neues, dass Sie Zahlen benutzen, um beliebig große syntaktische Objekte wie Zeichenketten zu kodieren. Und das ist jetzt die Simulation meiner Turing-Maschine von der vorherigen Folie. Und zwar, was muss ich denn simulieren? Ich muss das Verhalten der Funktion Delta, das ist ja gerade meines Zustands Konfigurationsübergangsfunktion, die muss ich simulieren durch ein Go-To-Programm. Und das ist eben das Go-To-Programm, was dieses Delta simuliert. Und wie funktioniert das? Wir haben erst am Anfang einen Test, ob der Zustand, in dem wir im Moment sind, ob das ein Endzustand ist. Das heißt, dieses F hier, das ist meine Menge von Endzuständen oder genau gesagt die Indizes der Endzustände, denn Z ist ja gerade ist ja der Index des Zustandes. Und wenn Sie jetzt sagen, das kann ich aber in meinem Assembler-Programm, in meinem Assembler-Programm gibt es keinen Test, ob irgendeine Zahl in irgendeiner Menge drin ist, da haben Sie recht, aber das kann man natürlich simulieren. Das heißt, statt diesem if-z-Element f kann ich schreiben, ja, wie sieht denn f aus? F ist ja einfach eine endliche Menge. Nehmen wir mal an, f sei die Menge mit den Indizes 3 und 5. Das heißt, der Zustand 3 und der Zustand 5 sind eben Endzustände. Und dann kann ich dieses hier oben kann ich einfach simulieren, indem ich sage, if z ist gleich 3, go to, wohin springen wir? Dann springen wir ans Ende, dann halten wir an. M end. Und danach kann ich nochmal eine if machen, nämlich if z gleich 5. Und dann wieder das gleiche, go to m end. Und das ist jetzt die Simulation dieser Instruktion ab hier, indem ich einfach benutzt habe, dass die Menge endlich ist. Das heißt, ob ein Wert in der Menge drin ist, ist einfach eine Iteration. Ich gehe über die einzelnen einzelne Elemente der Menge drüber. Und kleine Vereinfachung, die wir jetzt hier gemacht haben, wir haben natürlich keine Vereinfachung, das ist alles okay. Gut. Und jetzt fangen wir an und führen wirklich das Delta aus. Und da müssen wir erstmal die beiden Elemente haben, um das Delta auszuführen. In welchem Zustand sind wir? Naja, der Zustand, der steht in meiner Programmvariable Z. Und welches Symbol lesen wir gerade? Und wenn Sie an die Codierung zurückdenken auf der vorherigen Seite, dann lese ich gerade dieses Symbol. Das ist ja in meiner Konfiguration das Symbol, was ich lese. Das heißt, das ist hier in Y drin. Und zwar, das ist einfach die niederwertigste Ziffer von dem Y. Das ist gerade diese Ziffer hier. Und deswegen kann ich das hier einfach machen, indem ich der Variablen a y mod b zuweise. B erinnern sich, ist die Basis, also die Anzahl der Ziffern, die wir überhaupt haben. Und jetzt habe ich gerade meinen Zustand und mein Symbol habe ich in getrennten Programmvariablen und jetzt mache ich hintereinander jede Menge Tests. Falls z gleich 0 und a gleich 0 ist, dann springe bitte nach m00. Und M00 ist die Marke, wo dann das ausgeführt wird, was Delta von eben, ja, das steht hier unten, die springen nach M00, an der Stelle M00 finden Sie das Programmstückchen P00 und das Programmstück im Allgemeinen PIJ simuliert gerade diese Zeile in der Delta-Tabelle, also die Delta-Tabelle von QI und AJ, wenn die ein Triple QR, AS und D enthält, dann wird unser PIJ soll gerade das simulieren. Und ich gucke jetzt einfach sequenziell nach für alle Kombinationen, endlich vielen Kombinationen von Zustand und Zeichen, gucke ich nach, welche von den Kombinationen ist es jetzt und springe dann einfach zu dem kleinen Simulationsprogramm, was mir die entsprechende Delta, den Delta-Übergang simuliert. Und wie der jetzt zu simulieren ist, da gucken wir uns einfach mal, ich habe es noch nicht ganz fertig ausgeführt, das heißt, hier ist praktisch ein großer Switch über die Zustand und Zeichen, der mir in die entsprechenden Teilprogramme verzweigt. Die stehen hier und hier und nach jedem Teilprogramm wird nach M gesprungen und M ist wieder diese Marke am Anfang. Das heißt, ich führe einfach mein Delta aus, modifiziere meine kodierte Konfiguration und fange dann wieder von vorne an, gucke, bin ich schon in dem Endzustand? Wenn nein, dann mache ich eben nochmal einen Übergang. Und wie sieht jetzt diese Simulation von dieser Turing-Maschine aus? Und zwar für den Spezialfall, dass die Richtung nach links gehen ist. Der Kopf bewegt sich also nach links. Und dann passiert Folgendes. Erstmal wird der Zustand aktualisiert. Das heißt, in die Variable z schreibe ich einfach den Index von dem Zustand auf der rechten Seite rein. Dann splitte ich von y war der rechte, das rechte Band, das ist ja das, wo wir das vorderste Symbol gelesen haben, und das splitte ich ab, warum? Weil ich ja meinen Kopf nach links bewege, das heißt, dieses Symbol, das wird jetzt gelöscht, mit diesem y ergibt sich zu y div b, dann wird das Band kürzer sozusagen, aber jetzt wird es auch wieder verlängert, indem ich jetzt das y wieder mit b multipliziere und noch s hinschreibe. Was ist s? S ist gerade der Index dieses Zeichens as, was neu geschrieben werden soll. Das heißt, jetzt habe ich tatsächlich dieses Zeichen, das erste Zeichen, wo der Kopf drauf zeigt, rechts, das habe ich ersetzt durch mein neues Zeichen as. Und jetzt muss ich den Kopf aber noch bewegen und das mache ich, indem ich, weil der Kopf nach links geht, bedeutet das, dass das erste Zeichen ganz links nach rechts wandern muss. Und das ist das, was passiert, indem ich zuerst mal in dem Band rechts nochmal mit b multipliziere und dann dieses eine Zeichen von links drauf addiere, also das jetzt in die linearwertigste Stelle reingeschrieben habe. Das ist genau das, was hier passiert. Also x mod b ist gerade, jetzt x war ja der linke Teil des Bandes, da schneide ich die unterste Stelle ab mit dem Mod B und addiere sie rechts drauf, habe sie also zur untersten Stelle rechts gemacht. Und dann muss ich natürlich noch das X tatsächlich wirklich abschneiden, rechts, indem ich noch X durch X div B ersetze. Und das ist jetzt auf der numerischen Ebene die Simulation dessen, was die Turing-Maschine halt jetzt Zeichen für Zeichen macht. Und wenn der Kopf sich nach rechts bewegt, dann ist das irgendwie ähnlich, nur werden halt die untersten Stellen etwas anders behandelt. Fragen zu dieser Simulation der Turing-Maschine durch die Go-To-Programme? Das ist also jetzt ein kleiner Compiler, den Sie geschrieben haben. Der nimmt eben diese Delta-Funktion, analysiert die Zeile für Zeile und generiert daraus ein entsprechendes Go-To-Programm. Und damit haben wir sehr abstrakt die Details, haben wir oft unter den Teppich gekehrt, haben wir eben diese Simulation der drei Berechenbarkeitsmodelle Go, To, While und Turing-Maschine. Die gegenseitige Simulation haben wir jetzt bewiesen damit. Gut. Damit sind wir an der Stelle, wo wir sagen, die Turing-Maschinen sind im Prinzip äquivalent zu zwei anderen Programmiersprachen, wie sie eben absolut gebräuchlich sind. Das heißt, es ist sehr plausibel, dass die Turing-Maschinen wirklich ein schönes abstraktes Modell ist, was genau die Berechenbarkeit, die intuitive Berechenbarkeit abbildet. Wie gesagt, das kann man nicht beweisen, das ist die Church-Turing-These, dass die Turing-Maschinen genau das leisten. Wenn jemand irgendwann eine geniale Idee hat oder plötzlich ein Stück Hardware erfindet, was jetzt plötzlich mehr kann, als was unsere Turing-Maschinen, das ist möglich, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Also es haben sich auch alle möglichen Philosophen daran versucht, eben das noch ein bisschen abstrakter zu fassen, aber es bis jetzt gibt es nichts, was mehr berechnet. Man kann sich natürlich jetzt so Fragen stellen, gibt es vielleicht Modelle, die schneller sind als die Turing-Maschinen? Das in der Tat. Also ich mache hier keine Aussagen über die Geschwindigkeit. Also zum Beispiel Quantencomputer können manche Dinge schneller berechnen als Turing-Maschinen, aber darum geht es nicht. Es geht hier nur einfach, was kann prinzipiell berechnet werden, und da können die Quantencomputer auch nicht mehr. Und jetzt kommen wir wieder zu den prinzipiellen Berechenbarkeitsfragen. Was ist überhaupt berechenbar? Was sind die Grenzen der Berechenbarkeit? Wir hatten schon mal, dass es nicht berechenbare Funktionen gibt und nicht entscheidbare Probleme. Wir wollen jetzt ein ganz zentrales Problem für die Programmierung als nicht entscheidbar nachweisen, nämlich ob Programme terminieren. Und das ist etwas, was sicher alle von Ihnen schon am eigenen Leib erlebt haben, dass Sie Programme geschrieben haben und die dann nicht terminiert haben. Wir hören es auch immer wieder auf Piazza. Wieso kriege ich irgendwie die Exception? Mein Programm ist doch okay. Nein, Ihr Programm ist nicht okay. Das gerät in eine Endlosschleife. Aber das kann weder wir noch Sie können das automatisch analysieren. Das ist genau die Aussage, die hier steht, das ist eben ein unlösbares Problem, automatisch zu entscheiden, ob ein Programm bei einer gewissen Eingabe terminieren wird. Und diese Entscheidbarkeit haben wir noch nicht explizit formuliert, wir haben Berechenbarkeit formuliert, Entscheidbarkeit ist nur eine kleine Variation davon, und Berechenbarkeit, das geht für Funktionen, die eben eine Eingabe nehmen und eine Ausgabe zurückgeben. Ein Problem oder eine Menge heißt entscheidbar, und wir nehmen typischerweise an, dass es hier um Menge von Zahlen oder Menge von Zeichenketten geht. Genau dann, wenn die charakteristische Funktion berechenbar ist. Was ist die charakteristische Funktion? Das ist dieses Ding hier. Das ist die charakteristische Funktion für die Menge A, und die tut nichts anderes. Die nimmt ein Argument und dann guckt es, ist das Argument in der Menge drin, dann gibt es eine 1 zurück, und wenn es nicht in der Menge drin ist, dann gibt es eine 0 zurück. Das heißt, das ist eine mathematische Funktion. Das ist jetzt noch keine Berechnungsvorschrift, sondern das ist einfach eine Erklärung, wie man von einer Menge zu einer Funktion kommt, indem ich einfach naiv gesagt die Menge als Bitvektor, als vielleicht unendlichen Bitvektor betrachte, die für jeden Element eben, die für jedes Element sagt, ich bin drin in der Menge oder ich bin nicht drin in der Menge. Aber die muss eben berechenbar sein, diese Funktion, wenn die Menge entscheidbar sein soll. Das heißt, die Entscheidbarkeit der Menge ist einfach der Test, ob ein Element in der Menge drin ist, ist berechenbar. Und hier habe ich von Mengen gesprochen. Man sagt auch oft ein Problem, das kann zum Beispiel die Eigenschaft, ist eine Zahl eine Primzahl. Das ist ja keine Menge. Die Menge aller Primzahlen ist eine Menge, aber ist etwas eine Primzahl, ist eine Eigenschaft von Zahlen. Aber natürlich kann man zwischen den beiden sehr einfach hin und her kodieren. Das heißt, wenn ich ein Problem habe oder eine Eigenschaft von Zahlen zum Beispiel, dann nenne ich das entscheidbar, genau dann, wenn die Menge aller Zahlen, die diese Eigenschaft hat, entscheidbar ist. Das ist eine einfache Hin- und Her-Übersetzung zwischen Mengen von Elementen und Eigenschaften von Elementen. Und erste sehr simple Betrachtung, die entscheidbaren Mengen sind abgeschlossen unter Komplement. Das heißt, wenn eine Menge entscheidbar ist, dann ist auch das Komplement entscheidbar. Naja, natürlich, die geben einfach das die komplementäre Antwort zurück. Wenn Sie für die eine Menge Ja sagen würden, das Element ist drin, sagen Sie für das Komplement natürlich einfach Nein und umgedreht. Das heißt, wenn Sie eine Funktion haben, die das Ergebnis berechnet, dann müssen Sie das Ergebnis nur noch invertieren und das ist natürlich weiterhin berechenbar. Jetzt werden wir häufig, also die Folie begann ja mit dieser Frage oder mit der Behauptung, dass es unentscheidbar ist, ob ein Programm terminiert. Das heißt, wir wollen uns mit Eigenschaften von Programmen beschäftigen, wir wollen Programme analysieren, aber dazu muss ja das Programm erstmal als ein Stück Datum, als ein irgendwie kodierte endliche Zeichenkette vorliegen. Und das wollen wir jetzt erstmal machen, indem wir exemplarisch eine mögliche Kodierung von Turing-Maschinen uns überlegen. Und dann werden wir später oft sagen, ja, wir nehmen die Turing-Maschinen und geben sie als Eingabe irgendwo rein. Was wir natürlich meinen, ist die Kodierung der Turing-Maschine. Und wie kann man jetzt eine Turing-Maschine jetzt über dieses Alphabet 01 exemplarisch kodieren? Das ist eine mögliche Kodierung, indem ich Folgendes mache. Also, wir nehmen wieder an, unser Bandalphabet hat K plus 1 Zeichen, durchnummeriert von 0 bis K. Die Zustände sind auch durchnummeriert von 0 bis N. Und wie kodieren wir jetzt das, was wirklich die Turing-Maschine ausmacht, nämlich die Zustandsübergangsfunktion Delta? Wenn ich also Delta kodieren will, dann mache ich das sozusagen zeilenweise, indem ich diese ganzen, das sind ja also Übergangstabellen, die mir immer sagen, für den Zustand und die Eingabe kriege ich dann den neuen Zustand, die Ausgabe oder die neue den neuen Bandinhalt und gehe dann in die und die Richtung. Das heißt, ich muss jede solche Zeile der Tabelle muss ich kodieren in ein Wort über 01. Wie mache ich das? Ich nehme an, ich habe eine Bin-Funktion, die mir natürliche Zahlen in 01-Ketten übersetzt, also gerade die Binärkodierung. Und dann ist die Übersetzung hier ist die folgende, dass ich anfange mit einem Trennzeichen, also ich gebe mir im Moment, nehme ich noch ein Trennzeichen hinzu, dann kommt die Binärkodierung von I. I ist gerade das hier. Dann kommt die Binärkodierung von J. Das ist gerade der Index von dem Zeichen. Und dann kommen eben die Binärkodierung von dem Index und dieser Richtung. Also Bin von I', Bin von J' und Bin von M. Was ist M? Nun, falls die Richtung, die hat diese drei Werte links, rechts und gar nicht bewegen, die kodiere ich jetzt einfach erstmal in 0, 1 und 2 und dann nehme ich davon die Binärkodierung von diesem 0, 1, 2. Das ist also etwas so eine zweistufige Übersetzung. Ich könnte natürlich auch gleich sagen, diese drei Werte L, R und N werden eben durch 0, 0, 0, 1 und 1, 0 kodiert oder irgend sowas. Das heißt, jetzt habe ich es geschafft und habe jede Zeile dieser Delta-Tabelle habe ich in eine 01 und Hash-Zeichen-Sequenz übersetzt und jetzt kodiere ich das Gesamtdelta, indem ich eben jede dieser Zeilen, alle hintereinander schreibe, in irgendeiner Reihenfolge, das macht nichts, das ist egal. Und als letztes muss ich jetzt nur noch die Hash-Zeichen daraus entfernen und tatsächlich nur noch 0,1er dastehen haben und das mache ich, indem ich diese Übersetzung hier anwende, indem ich, wenn da irgendwo 0 steht, mache ich 0,0 draus, wenn eine 1 steht, mache ich 0,1 draus und wenn ein Hashzeichen da steht, dann mache ich 1,1 draus. Und damit habe ich jetzt wirklich eine eindeutige Kodierung der Turing-Maschine in einem sehr länglichen Binärformat erreicht. Und was es eben nur zeigen soll, ist, dass auch Turing-Maschinen auch wenn sie einem vielleicht erstmal etwas exotisch anmuten, sind auch nichts anderes als in geeigneter Codierung 0-1-Sequenzen. Und jetzt fehlt noch ein bisschen was, und zwar, jetzt ist nicht jede 0-1-Sequenz tatsächlich die Codierung einer Turing-Maschine, denn Sie sehen alleine hier an dem letzten, dass die Sequenz 1-0 hier nie auftaucht, also diese 2-Bit-Sequenz 1-0. Das heißt, es muss offensichtlich diverse Codierungen geben, unendlich viele, die gar nicht zu einer Turing-Maschine korrespondieren. Das kann ein bisschen unpraktisch sein. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen irgendeine fixe Turing-Maschine, die nennen wir M-Hut, völlig egal, welche das ist. Und wenn ich jetzt einen Wert aus dieser 0-1-Sequenz nehme, dann kann ich der eindeutig eine Turing-Maschine zuordnen, und die nenne ich MW. Das ist also etwas, was absolut zentral ist. Wir werden also jetzt sehr viele MWs sehen. Und wie mache ich diese Definition? Die wird wie folgt definiert. Also die Turing-Maschine, die kodiert wird durch das Wort W, gibt es zwei Möglichkeiten. Falls das Wort W tatsächlich eine Kodierung einer Maschine ist, im Sinne der vorherigen Folie, hier haben wir ja genau aufgeführt, wie man eine Turing-Maschine in 0-1-Sequenz kodiert, und da kommen halt nicht alle 0-1-Sequenzen drin vor, aber wenn man kann feststellen, ob eine gewisse Bitsequenz tatsächlich die Kodierung einer Turing-Maschine ist, und wenn dem so ist, dann ist es eben gerade diese Turing-Maschine M, die durch W kodiert wird. Und wenn wir jetzt gerade als W ein Wort gewählt haben, was zu keiner Turing-Maschine korrespondiert, dann machen wir es einfach per Hand, also dann machen wir es explizit, dann sage ich, naja, dann soll einfach diese Maschine, diese einmal fix gewählte Maschine M-Hut rauskommen. Das heißt, die ist sozusagen die konstante Funktion, die immer dann, oder die konstante Turing-Maschine, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn das Wort jetzt eigentlich gar nur Unsinn kodiert, dann nehme ich halt diese eine Maschine. Und damit habe ich definitiv alle Maschinen abgedeckt. Ich kann ja immer von der 0-1-Sequenz feststellen, ist es wirklich die Kodierung einer Maschine, dann nehme ich die Maschine, und für die ganzen Nicht-Kodierungen nehme ich halt diese Ersatzmaschine. Und damit habe ich jetzt wirklich so eine eindeutige Zuordnung. Ich kann Turing-Maschinen in 0-1-Sequenzen kodieren, und ich kann wieder mit dieser MW-Notation aus einer 0-1-Sequenz W die zugehörige Turing-Maschine hervorzaubern. Und diese Idee, dass man syntaktische Objekte, Programme, Formeln, solche Dinge, dass man die in Zahlen kodiert, das war was durchaus Neues, das sich der Kurt Gödel überlegt hat, und die nennt man Gödelisierung. Und die Zahlen, die dann zu den syntaktischen Objekten korrespondieren, das nennt man oft die Gödelnummern. Und er hat sich das eben überlegt im Zusammenhang mit logischen Formeln, logische Formeln, die über Zahlen sprechen, und er wollte jetzt aber logische Formeln schreiben, die über Formeln sprechen, und dadurch, wie er das gemacht hat, er hat eben zuerst die Formeln in Zahlen kodiert, und dann haben die Formeln indirekt auch wieder über Formeln gesprochen. Zwar, es sieht alles in Zahlen, aber wenn man die Zahlen entsprechend interpretiert, stehen die halt für Formeln. Und dasselbe wird jetzt hier passieren. Unsere 0-1-Sequenzen sehen erstmal aus für beliebige Binärsequenzen, aber wir werden sie so interpretieren, dass sie über Turing-Maschinen sprechen. Und für einen Informatiker ist das jetzt im Nachhinein nicht mehr verblüffend. Wir wissen alle, sie schreiben zwar in Java irgendwas hin in einem ASCII-Alphabet, aber ASCII ist auch wieder nur 0-1, und im Endeffekt ist das alles wieder nur ein langer Binärstring. Und das ist, was ich jetzt hier gemacht habe, ist im Prinzip einfach nur das nochmal systematisch aufgerollt, diese Idee für Turing-Maschinen statt für Java. Und jetzt, wenn wir ein bisschen notationelle Abkürzung einführen, wenn ich schreibe M in eckigen Klammern W, dann heißt das einfach die Turing-Maschine M mit der Eingabe W. Und wenn ich dahinter noch einen Pfeil nach unten schreibe, dann bedeutet das, die Turing-Maschine M mit der Eingabe W terminiert oder hält. Und jetzt kommen wir zu einem ganz konkreten Problem, was eben nicht entscheidbar ist. Sie haben als Eingabe ein Wort über 01 und die Frage ist, hält die durch dieses Wort kodierte Turing-Maschine, wenn ich sie auf sich selbst anwende? Das ist also ein sehr spezielles Problem, wo Sie dieses Wort einerseits als Turing-Maschine interpretieren, also als ein Programm, und dann fragen, hält dieses Programm auf sich selbst angewandt, hält das wieder. Und jetzt werden Sie vielleicht erstmal sagen, das ist aber ein sehr spezielles Problem, aber wir werden gleich sehen, dass das zwar speziell ist, aber wenn das schon nicht lösbar ist, dann sind allgemeine Probleme erst recht nicht lösbar. Das heißt, wenn Sie sagen, das interessiert mich nicht, das, was dann danach kommt, wird Sie interessieren. Das wird dann noch viel weniger lösbar sein. Und das ist eben das spezielle Halteproblem, ein Programm auf sich selbst als Eingabe angewandt, hält das. Und ich werde jetzt kurz einfach der Schreibökonomie halber, die Menge K ist die Menge aller 0-1-Sequenzen, sodass die Turing-Maschine, die durch diese 0-1-Sequenz kodiert wird, wenn ich die auf diese 0-1-Sequenz anwende, dass sie dann hält. Das sind also all die Turing-Maschinen, die auf sich selbst angewandt halten. Das also K ist die Menge aller Turing-Maschinen, die auf sich selbst angewandt halten. Also wenn ich die Turing-Maschinen-Kodierung in die Eingabe reinschreibe und sie dann loslaufen lasse, stoppt sie dann oder nicht? Das ist unser K. Und die Behauptung ist eben, die Tatsache ist, dass diese Turing-Maschinen, dass dieses Problem unentscheidbar ist. Und die Konstruktion wird meistens halt einfach gezeigt und dann wird bewiesen, dass es die Konstruktion tatsächlich zu einem Widerspruch führt und so. Ich möchte ein bisschen versuchen zu motivieren, wieso das so von dem Herrn Turing gemacht wurde. Und die Motivation mache ich auf einer getrennten Folie. Und die Motivation kommt von diesem Cantorschen Diagonalschluss, den wir schon letztes oder vorletztes Mal hatten, wo wir eben annahmen, es gibt eine Tabelle aller sonst was und dann etwas konstruieren, was noch nicht in der Tabelle ist, indem ich die Diagonale modifiziere. Und genau diese Idee wird jetzt hier auch wieder benutzt. Das heißt, ich hätte eine Tabelle, also die Behauptung ist ja, dass die diese Frage, ob eine Turing-Maschine auf sich selbst angewandt, ob die terminiert, dass das unentscheidbar ist. Wie kommt er überhaupt auf dieses Problem? Ist ja jetzt vielleicht nicht sehr naheliegend. Und das möchte ich motivieren, wie man auf das Problem kommt, indem man einfach sagt, nehmen wir doch mal an, ich hätte eine Tabelle aller berechenbaren Funktionen. Und jetzt nehme ich statt 0-1-Sequenzen nehme ich wieder natürliche Zahlen, weil die einfacher zu schreiben sind als 0-1-Sequenz. Das sei also die Funktion M0. Das ist die Funktion, die von der Turing-Maschine mit Nummer 0 berechnet wird. M1 ist die Funktion, die von der Turing-Maschine mit der Nummer 1 berechnet wird und so weiter. Also das ist nicht wirklich die Turing-Maschine, sondern hier soll in der Zeile soll eine Funktion drinstehen. Und hier soll das Verhalten der Funktion auf der Eingabesequenz 0, 1, 2, also ich schreibe jetzt wieder Zahlen hin, in Wirklichkeit sind es 0-1-Sequenzen. Wie kann die sich da verhalten? Es könnte zum Beispiel sein, dass die Maschine 0 mit der Eingabe 0 eine 7 ausdruckt, die mit der Eingabe 1 eine 5, mit der Eingabe 2. Da schreibe ich jetzt dieses Symbol rein, was ich oft als Bottom ausspreche. Das steht für nicht definiert oder in dem Fall soll es für nicht terminieren. Entschuldigung, für nicht definiert. Genau, das ist ja eine Funktion, die also nicht definiert ist, was natürlich heißt, dass die entsprechende Turing-Maschine M0 an der Stelle nicht terminiert und so weiter. Ich weiß nicht, wie die wirklich aussehen. Das sind jetzt einfach nur exemplarisch irgendwelche Werte, die da drin stehen könnten. Hier könnte drin stehen, M1 ist undefiniert, hier auch undefiniert, hier hat es den Wert 13 und so weiter. Und M2 könnte zum Beispiel hier den Wert 42 zurückliefern, da den Wert 19 und hier den Wert 22 und so weiter. Das ist also jetzt das initiale Fragment dieser Tabelle. Und die Tabelle beruht natürlich, die Existenz dieser Tabelle beruht darauf, dass wir die, diese Tabelle gibt es natürlich wirklich, aber jetzt werden wir, jetzt werden wir eine Funktion konstruieren, die in dieser Tabelle nicht vorkommen kann und die damit nicht berechenbar ist, denn hier zähle ich ja alle berechenbaren Funktionen auf, indem ich alle Turing-Maschinen aufzähle, hier auf der Achse hier. Das sind gerade die, werden alle Turing-Maschinen durchgegangen. Das heißt, damit kriege ich eine Tabelle aller berechenbaren Funktionen. Tabelle aller berechenbaren Funktionen. Und ich konstruiere jetzt etwas, was nicht in der Tabelle drin ist und damit auch nicht berechenbar sein kann. Und wie mache ich das? Nach diesem Cantorschen Diagonalschlussprinzip, indem ich sage, ich nehme jetzt eine Funktion, die ich als Modifikation der Diagonalen baue. Das ist jetzt hier der Anfang der Diagonalen, indem ich einfach da, wo ein definierter Wert drinsteht, schreibe ich undefiniert rein. Oder ich könnte auch definiert plus 1 reinschreiben, aber das ist egal. Und da, wo was Undefiniertes drinsteht, da schreibe ich was Definiertes rein. Also ich definiere jetzt die Funktion f von w ist 0, falls mw angewandt auf W undefiniert ist. Das ist jetzt eine etwas schlampige Notation. Die Turing-Maschine angewandt auf einen Wert, die kann halten oder nicht halten, aber und kann dann einen gewissen Wert zurückgeben. Was ich hier meine, dass das undefiniert ist, heißt eben, die Maschine soll nicht halten. Genauer gesagt, die entsprechende Zeile in der Tabelle soll eben dahin undefiniert enthalten. Und das soll undefiniert zurückgeben, falls eben nicht diese Eigenschaft gilt. Falls also die, machen wir es anders, ne? Falls das hier, ne? Ungleich undefiniert ist, also falls sie da tatsächlich terminiert. Und das ist genau diese Idee der Modifikation der Diagonalen, wenn eben mw von w, das ist ja gerade die Diagonale, sie nehmen die Zeile mit der Nummer w und die Spalte mit der Nummer w und fragen sich, ist es da definiert oder nicht definiert, und wenn es nicht definiert ist, dann machen sie es definiert und machen es zu einer Null, und wenn es nicht definiert ist, dann machen sie es Entschuldigung, wenn es undefiniert ist, setzen Sie einen definierten Wert rein, 0, und wenn es definiert ist, setzen Sie undefiniert rein. Damit haben Sie eben gerade das so ausgetauscht, dass, dass die Diagonale jetzt eben an jeder Position verschieden ist von einer der Funktionen. Und jetzt muss man sich nur noch überlegen, dass das hier dasselbe ist, als ob man sagt, dass die charakteristische Funktion von der Menge k angewandt auf w gleich 0 ist. Warum? K war die Menge aller Turing-Maschinen, die auf sich selbst angewandt terminieren. Wenn ich also frage, die charakteristische Funktion dieser Menge angewandt auf w, was heißt das, dass die 0 ist? Das bedeutet eben, dass diese Turing-Maschine angewandt auf sich selbst terminiert nicht. Das ist eben genau diese links davon stehende Behauptung. Und hier, wenn Sie sich das überlegen, dann ist es gerade das Umgedrehte, dass nämlich die charakteristische Funktion von k angewandt auf w gleich 1 ist. Und wenn man sich das überlegt hat, dann sieht man Folgendes, dass nämlich folgende Implikation gilt, dass wenn diese charakteristische Funktion für k berechenbar wäre, und das ist ja genau die Behauptung, dass sie nicht berechenbar ist, wenn die berechenbar wäre, dann ist auch das f berechenbar. Denn wenn Sie sich angucken, das, was Sie hingeschrieben haben, die beiden Tests in der Fallunterscheidung, die sind gerade äquivalent zu einem Aufruf der charakteristischen Funktion. Und wenn die berechenbar wäre, wenn Sie also entscheiden könnten, ob die Turing-Maschine auf sich selbst angewandt hält, dann könnten Sie auch diese Maschine hier, diese Funktion hier programmieren, wie, naja, Sie rufen einfach diese charakteristische Funktion auf, wenn die 0 zurückliefern, dann geben Sie auch 0 zurück, wenn die 1 zurückliefert, dann gehen Sie in eine Endlosschleife und sind damit undefiniert. Und das ist gerade das Verhalten von f. Das heißt, wenn die charakteristische Funktion berechenbar wäre, wäre auch f berechenbar. Umgedreht, wenn eben f nicht berechenbar ist, dann folgt daraus, dass auch diese Funktion nicht berechenbar sein kann. Das ist einfach kontrapositiv der Implikation. Wenn A B impliziert, impliziert nicht B, nicht A. Und das ist ja auch das, was wir wollen, denn wir wissen, dass F nicht berechenbar ist. Warum? Weil es nicht in der Tabelle drin sein kann. Und daraus folgt, das ist also tatsächlich der Fall, und daraus folgt, dass diese charakteristische Funktion der Menge k nicht berechenbar ist, sprich die Menge k ist nicht entscheidbar, sprich das spezielle Halteproblem, ob eine Turing-Maschine auf sich selbst angewandt nicht terminiert, ist nicht entscheidbar. Und das ist die Grundidee, wieso er auf dieses komische Problem gekommen ist, indem er einfach gesagt hat, ich suche etwas, was nicht berechenbar ist oder nicht entscheidbar ist, baue ich mir also die Tabelle aller berechenbaren Dinge und per Diagonalschluss erzeuge ich mir etwas, was dann nicht in der Tabelle drin sein kann, also auch nicht berechenbar sein kann, und dann gucke ich mal, was das ist. Und dann hat er sich eben überlegt, nehme ich an, das ist jetzt meine Rekonstruktion dessen, was Turing gedacht hat, dass was er da definiert hat, ist gerade die Funktion f, und das ist eben etwas, was berechenbar wäre, falls die charakteristische Funktion vom speziellen Halteproblem berechenbar wäre. Also kann das spezielle Halteproblem nicht berechenbar sein. Das war so die etwas abstrakte Version des Ganzen. Hierzu noch Fragen? Dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt können wir relativ schnell die formale Aufschreibung hinter uns bringen. Wir nehmen also an, k sei doch entscheidbar. Das heißt, wir nehmen an, eben diese charakteristische Funktion ist berechenbar. Dann ist auch die folgende Funktion berechenbar. Das ist genau unser f, was wir eben gesehen haben, die Funktion f, die in dem einen Fall 0 und im anderen Fall undefiniert liefert. Also wenn die w auf w angewandt nicht terminiert, dann liefere ich 0 zurück. Wenn w auf w angewandt terminiert, dann gehe ich in eine Endlosschleife, dann bin ich undefiniert. Diese Funktion wäre damit berechenbar. Und dann könnte ich aber dann gäbe es eine Turing-Maschine, wenn, das ist ja dasselbe, wenn eben die Funktion berechenbar ist, muss es eine Turing-Maschine geben. Hier ist die Argumentation, warum dieses Ding hier berechenbar ist. Das hier ist die entsprechende Turing-Maschine M', die berechnet die Funktion f. Und das ist genau die ich eben gesagt hatte. Es ruft zuerst M auf, das ist die charakteristische Funktion, und dann testet es eben, wenn die Ausgabe 0 war, dann sagt es, okay, dann halte ich, dann gebe ich nämlich gerade einfach diese 0 zurück. Und ansonsten gehe ich in eine Endlosschleife. Ich teste also immer wieder, ist der Bandinhalt 0, aber wenn er nicht 0 ist, dann geht das natürlich nie zu Ende. Und dann habe ich eine Kodierung W' von dieser Turing-Maschine, von der Gesamt-Turing-Maschine M' hier. Das ist also diese Turing-Maschine, die diese Funktion f berechnet. Die hat Kodierung W'. Das ist jetzt nur noch das, was wir auf der vorherigen Folie gesehen haben. Und jetzt kommt eben im Prinzip das, was ich auch schon Ihnen auf der Zusatzfolie hier gezeigt hatte. Das kommt jetzt nochmal hier mit kleinen Schritten, dass unsere Funktion f angewandt auf die Kodierung, auf ihre eigene Kodierung, dass die undefiniert ist, genau dann, wenn MW angewandt auf W' terminiert. Aber das ist jetzt gerade ein Widerspruch. Und dann haben sie eben die Gleichheit, genau dann, wenn nicht die Gleichheit, und damit haben sie den Widerspruch erreicht, und dann muss eben die Annahme, die Grundannahme, dass die, was war die Grundannahme? Die Grundannahme war, das hier, K sei entscheidbar, die muss falsch sein, also haben wir jetzt bewiesen, dass das tatsächlich nicht entscheidbar ist. Jetzt sagen Sie eben vielleicht, ja, interessiert mich aber selten, ob ein Java-Programm auf sich selbst angewandt terminiert. Meistens will ich wissen, ob es auf die Eingabe 5 terminiert zum Beispiel. Naja, aber das ist natürlich ein viel schwierigeres Problem. Jetzt wollen Sie sogar für beliebige Wörter W und X, wobei W die Kodierung Ihres Programms und X Ihre Eingabe ist, wollen Sie das Problem lösen, hält W, die Maschine mit der Kodierung W, hält die mit Eingabe X, und das ist natürlich ein viel allgemeineres Problem. Das heißt, wenn Sie das Spezielle schon nicht lösen können, dann können Sie das Allgemeine erst recht nicht lösen. Jetzt nochmal ganz formaler hingeschrieben, was ist das hier für ein Problem oder für eine Menge? In dem Fall geht es ja um die Menge von zwei Komponenten, einem Wort, das das Programm darstellt, und einer Eingabe, und das kann ich zum Beispiel wie folgt kodieren als eine einzige Eingabesequenz, indem ich einfach dieses Wort W und die Eingabe X durch ein Trennzeichen voneinander trenne. Und dann will ich eben wissen, die Menge all dieser WX, W-Trennzeichen X-Strings, sodass W angewandt auf X terminiert. Das soll meine Menge H wie Halteproblem sein. Das ist jetzt das allgemeine Halteproblem, wo Sie die Eingabe beliebig variieren können. Und das ist natürlich nicht entscheidbar. Wieso? Wäre das Halteproblem entscheidbar, dann wäre ja auch das spezielle Halteproblem entscheidbar, denn dann müssten Sie einfach hier, das ist jetzt unser Entscheidungsalgorithmus für das Halteproblem, für das Allgemeine, dem geben Sie jetzt einfach das Paar WW, also W angewandt auf W, und dann entscheidet er das als Spezialfall von der allgemeinen Entscheidung W angewandt auf X. Und wenn Sie das können, dann können Sie natürlich damit auch XK, Chi-K simulieren, was einfach das allgemeine Problem aufruft. Das ist also ein Beispiel von einem sehr typischen Vorgehensweisen, dass Sie zeigen, dass ein Problem nicht entscheidbar sein kann. Warum? Sie haben bereits ein anderes Problem, was nicht entscheidbar ist. Und wenn das, was Sie hier haben, entscheidbar wäre, dann hätten Sie auch ein Verfahren, um das andere zu entscheiden, von dem Sie aber bereits wissen, dass es nicht entscheidbar ist. Das ist genau das, was Sie hier machen. Sie reduzieren die Frage, ist das allgemeine, Sie reduzieren das spezielle Halteproblem von der vorherigen Folie, reduzieren Sie auf das allgemeine Halteproblem, weil das ja ein schwierigeres ist, und damit wissen Sie, dass etwas Unentscheidbares reduzierbar ist auf etwas, von dem Sie nicht wissen, was es ist. Naja, damit ist es auch unentscheidbar, weil sonst könnten Sie ja auch das Ursprüngliche entscheiden. Und das ist das, was hier nochmal genau definiert wird. Es geht um die Reduzierbarkeit von Problemen oder Mengen aufeinander. Dass Sie eben hier als Mengen formuliert, eine Menge A auf eine Menge B reduzierbar, heißt eben, dass es eine Übersetzung gibt zwischen Fragestellung über die Menge A und Fragestellung über die Menge B. Es gibt also eine Funktion F, die von Sigma Stern, das ist die Obermenge von A, auf Gamma Stern, das ist die Obermenge von B, übersetzt, und eine totale und berechenbare Funktion, und mit dieser Eigenschaft hier, dass eben Sie feststellen, dass für jedes Wort aus der ersten Menge oder aus der Grundmenge der ersten Menge gilt, das Wort ist in der Menge A genau dann, wie die Übersetzung in der Menge B ist. Das heißt, Sie können damit Fragen über A Wenn jemand wissen will, ist ein gewisses Wort in A drin, können Sie übersetzen in Fragen über die Menge B, indem Sie sagen, naja, wende ich doch meine Funktion F, die ist ja total und berechenbar, die kann ich jetzt also mal auf meine Eingabe W anwenden, kriege damit ein Wort in Gamma-Stern und kann mich jetzt fragen, ist das in B? Das ist also erstmal einfach eine Übersetzung von Fragestellungen über die Menge A. Ist etwas in der Menge A, in Fragestellung über die Menge B, ist etwas in der Menge B. Die Übersetzung nämlich. Und wenn dem so ist, wenn ich so eine Übersetzung habe, die eben Fragestellungen ja genau dann, wenn abbildet, das heißt also, Sie können aus der Antwort über F von W die Antwort über W rekonstruieren mit dem genau dann wenn, dann schreibe ich A ist kleiner gleich B und das soll so viel heißen wie A ist höchstens so schwierig wie B. Oder umgedreht, B ist mindestens so schwer wie A, weil ich eben, wenn ich ein Lösungsverfahren für B hätte, dann hätte ich auch ein Lösungsverfahren für A. Oder ich kann es umgedreht sagen, ist A unlösbar, dann auch B. Denn wenn ich wie überlege ich mir das? Wir nehmen also an, wir haben A ist unlösbar, dann behaupte ich, wäre B auch unlösbar, dann ist auch B unlösbar. Okay, nehmen wir mal umgedreht an, B wäre lösbar. Naja, dann kriege ich mit dieser Übersetzung auch ein Verfahren, um A zu lösen, indem ich nämlich mit F die Fragestellung auf B übersetze und dann kann ich sie in B lösen. Das war ja meine Widerspruchsbehauptung und das kann aber nicht sein, denn A ist unlösbar. Das heißt, weil A leichter ist als B, ist es klar, wenn A das leichtere unlösbar ist, dann kann das schwerere nicht lösbar sein, muss also auch unlösbar sein. Oder umgedreht, ist B lösbar, das schwerere Problem, dann ist das leichtere erst recht lösbar, indem Sie auch wieder die Übersetzung anwenden. Und wichtig ist eben hier die Reduzierbarkeit. Ich nenne die Menge A, ist reduzierbar auf die Menge B mithilfe dieser Funktion F. Indem ich die Frage ist etwas in A übersetze in die Frage ist etwas in B. Na, hat man das? Ja. Und in einem Fall werde ich das jetzt nochmal ausführen. Diesen letzten Fall, das war jetzt einfach nur die Intuition und diese hier ist B lösbar, dann erst recht A, das führen wir jetzt nochmal aus. Sei also A reduzierbar auf B und ist B entscheidbar, dann ist auch A entscheidbar. Einfach nochmal im Detail. Wir nehmen also an, A ist reduzierbar auf B mithilfe dieser Funktion F, die von dem Grundalphabet über A, von A in Wörter über dem Grundalphabet von B übersetzt und chi B sei eben die entscheidbar, B ist entscheidbar, heißt ja, dass die charakteristische Funktion chi B berechenbar ist und dann kann ich auch die komponieren, F mit chi B, das heißt, ich wende erst F an und danach chi B, das ist sicher auch berechenbar, die Komposition zweier berechenbarer Funktionen, aber das ist gerade ein Entscheidungsverfahren für FA. Wieso? Denn die Frage, ob X in A drin ist, das soll ja hier gerade mein chi A lösen, das soll eben 1 zurückgeben, wenn X in A ist und 0, wenn X nicht in A ist. Das ist dasselbe wie die Frage, ob eben, wenn ich F erst drauf anwende, ob das Ergebnis in B liegt. F von X Element B oder F von X kein Element B. Wieso sind die äquivalent? Das ist ja gerade meine Bedingung, an die ich an diese Übersetzung knüpfe, dass eben ein Wort W Element A ist, genau dann, wenn F von W Element B ist. Das ist genau die Definition von reduzierbar. Und jetzt habe ich also ganz klein in kleinschrittig nachgewiesen, dass wenn Sie ein leichteres und ein schweres Problem haben und Sie können das Leichtere in das Schwere übersetzen, dann ist, falls das Schwere entscheidbar ist, auch das Leichtere entscheidbar. Und das Umgedrehte ist jetzt einfach wieder das Kontrapositiv davon, falls A kleiner gleich B ist und A ist unentscheidbar, dann ist auch B unentscheidbar. Und hier als Beispiel etwas, was wir gerade eben gemacht hatten auf der vorigen oder vorvorigen Folie. Diese Reduktion hier, dass das spezielle Halteproblem, wo man wissen will, ist ein Programm auf sich selbst hält ein Programm auf sich selbst angewandt, ist reduzierbar auf das allgemeine Problem, indem ich einfach das allgemeine Problem konfrontiere mit dem Programm und als Eingabe selbst wieder das Programm. Und das ist gerade diese Reduktion, indem Sie ein einzelnes Programm zu diesem Paar Programm, Hash Programm machen von Programm und Eingabe. Und da K unentscheidbar ist, ist auch H unentscheidbar. Das ist also jetzt ein Spezialfall dieses Korollars hier. Das ist jetzt nicht mehr ganz so offensichtlich. Jetzt will ich ich habe angefangen mit einem Programm, was auf sich selbst angewandt wird. Das war nicht unentscheidbar. Da habe ich daraus gefolgert, und die Folgerung ist sehr einfach, dass dann auch die allgemeine Frage, ob irgendein Programm auf irgendeine Eingabe angesetzt, das ist auch nicht entscheidbar. Aber vielleicht ist es ja entscheidbar, wenn ich mich frage, ob ein Programm auf die leere Eingabe angesetzt terminiert. Das ist also unser H0. Das ist die Menge aller 0-1-Sequenzen, sodass die Maschine mit der Kodierung W angewandt auf die leere Eingabe, dieses Epsilon, dass das terminiert. Das ist also gerade das, was ich hier gesagt habe. Also H0 sind die Maschinen, die auf der leeren Eingabe terminieren. Das könnte ja entscheidbar sein. Das ist erstmal nicht so klar zu sehen. Aber das kann man auch reduzieren. Nur ist die Reduktion jetzt ein klein wenig umständlicher. Und wir können also wieder zeigen, dass das spezielle Halteproblem K, Maschine angewandt durch sich selbst, dass das reduzierbar ist auf die Frage, ob eine Maschine auf dem leeren Band anhält. Das heißt, ich muss jetzt eine Funktion f angeben, die mir von der Seite auf die Seite umkodiert, sind aber beides einfach Kodierungen von Turing-Maschinen, also es sind beides, das Grundalphabet sind einfach 0-1-Sequenzen. Und was mache ich? Wie kodiere ich also die Turing-Maschinen um? Es geht ja immer um Kodierungen von Turing-Maschinen hier in diesem speziellen Problem. FW ist jetzt die Kodierung der folgenden Turing-Maschine. Die macht nichts anderes als die Eingabe mit W zu überschreiben, und dann führt ich die Maschine MW aus. Das heißt, noch etwas ausführlicher, diese Funktion F nimmt als Eingabe eine Kodierung einer Turing-Maschine und die berechnet aus diesem W hier die Kodierung W1 einer Turing-Maschine, die genau das macht, was da drüber schreibt, die zuerst mal das W auf das Band schreibt und dann die Turing-Maschine W1W zurückgibt. Also F nimmt dieses W und berechnet die Kodierung einer Turing-Maschine, die W schreibt und gibt dann die Kodierung von W1 Semikolon W. Das heißt, das hier ist die Kodierung, die ich zurückgebe, und das ist einfach die Kodierung von diesen zwei Turing-Maschinen. Und der erste Teil ist der hier, überschreibe die Eingabe mit W, das sei meine Turing-Maschine W1. Und dann führe das MW aus, das ist einfach die Turing-Maschine W, die ich als Eingabe erhalten bekommen habe. Und wenn ich diese vielleicht erstmal etwas merkwürdige Konstruktion mache, dann passiert Folgendes. Dann ist f auf jeden Fall total unberechenbar. Das ist, so wie ich es hingeschrieben habe, sollte das nachvollziehbar sein. Für jedes Wort w kann man da so eine Turing-Maschinen-Kodierung bauen und auch in berechenbarer Art und Weise. Und jetzt gilt folgende Äquivalenz. Ein Wort w ist in k, das war ja gerade nichts anderes als Maschine w mit Eingabe w hält. Und jetzt kommt der springende Punkt. Ich behaupte, das ist genau dasselbe wie Maschine f von w mit leerer Eingabe hält. Wieso? Gucken wir uns mal an. Die Maschine f von w, das ist genau diese Maschine hier. Und der gebe ich jetzt die leere Eingabe. Das interessiert die aber gar nicht, was sie als Eingabe bekommen hat, sondern die überschreibt ihre Eingabe erstmal mit w. Und dann führt sie mw aus. Das heißt, im Endeffekt tut diese Maschine hier wirklich genau dasselbe wie die Maschine. Also dieses genau dann wenn ergibt sich direkt aus der Beschreibung der Maschine, die eben ihre Eingabe, dass ich da die leere Eingabe hingeschrieben habe, das hat die völlig ignoriert und hat dann wieder w reingeschrieben und hat damit die Reduktion auf diese Selbstanwendung geschaffen. Und das hier ist jetzt wiederum nur eine andere Schreibweise hierfür, dass die Maschine fw mit der leeren Eingabe terminiert, heißt eben fw ist in H0. Und damit kriege ich meine endgültige Äquivalenz, die ich haben wollte, dass die Frage, ob w in k ist, dasselbe ist wie fw in H0. Und damit weiß ich, wenn dass das hier unentscheidbar ist, dieses Problem. Warum? Weil sie nämlich eine Reduktion von einem anderen unentscheidbaren Problem, das hier ist ja unentscheidbar, das K. Und sie haben jetzt also nachgewiesen, dass K kleiner gleich H0 ist. Also K ist leichter als H0. Damit, wenn K unentscheidbar ist, kann auch H0 nicht entscheidbar sein. Das ist jetzt also eine etwas andere Art der Kodierung oder der etwas andere Art der Reduktion. Ja, und ich möchte mit dem Fazit eigentlich schließen, dass sobald Sie anfangen, sehr allgemeine Fragen über Termination zu stellen, dann wird die Sache unentscheidbar. Und viele Fragen, die jetzt erstmal gar nicht nach Termination aussehen, lassen sich aber auf solche Terminationsfragen zurückführen. Beispielsweise folgende. Kann ein While-Programm mit einer bestimmten Eingabe einen bestimmten Programmpunkt erreichen? Warum kann ich das nicht entscheiden? Oder wie kann ich das auf eine Terminationsfrage reduzieren? Ich kann ja, das ist ja eine sehr allgemeine Frage, das frage ich für jedes beliebigen Programm, weil ich gebe Ihnen ein Programm und irgendeinen beliebigen Programmpunkt, kann das Programm diesen Programmpunkt jemals erreichen? Naja, jetzt wählen Sie einfach ganz speziell als Programmpunkt das Ende des Programms, dann ist die Frage, ob Sie das Ende des Programms erreichen können, ist einfach die Frage, terminiert das Programm jemals? Mit einer bestimmten Eingabe vielleicht. Das heißt, das sieht erstmal gar nicht nach Termination aus, aber wenn man es spezialisiert, kriegt man dann doch wieder eine Terminationsfrage. Oder kann die Variable x7 bei einer bestimmten Eingabe den Wert 2 hoch 32 jemals erreichen? Sieht erstmal auch gar nicht nach Termination aus, aber Reduktion wie folgt. Wenn Sie ein beliebiges Programm p haben, dann ist die Frage, ob das Programm p hält, ist dasselbe wie die Frage, ob dieses Programm hier bei seiner Ausführung den Wert x7 je den Wert 2 hoch 32 erreichen kann. Ich nehme einfach an, dass das x7 also etwas ist, was in dem p nicht drin vorkommt. Dann kann es also auch in p nicht verändert werden. Und das heißt, die einzige Art, wie x7 je den Wert 2 hoch 32 bekommen kann, ist, wenn das Programm p terminiert. Also ich habe jetzt wieder eine Terminationsfrage reduziert auf eine Frage, kann ein Programm, eine Programmvariable einen bestimmten Wert annehmen? Und Sie sehen damit, dass diese Terminationsfrage von sehr grundlegender Natur ist und viele anderen Fragen, die man über Programmverhalten gerne wissen möchte, dass die sich auf Terminationsfragen reduzieren lassen und damit, Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade falsch rum gesagt, das muss man sehr aufpassen, dass sich die Terminationsfrage, die ja unentscheidbar ist, dass die sich reduzieren lässt auf so eine Frage wie, kann eine Programmvariable einen bestimmten Wert annehmen? Und damit habe ich dieses schon als unlösbar bekannte Problem auf etwas anderes reduziert, also muss das andere auch unlösbar sein. Und das passiert einem sehr leicht, dass man, wenn man nicht genau nachdenkt, dann die Reduktion gerade falsch rum behauptet. Aber es ist eben, wenn Sie irgendwas als unlösbar nachweisen wollen, dann reduzieren Sie immer etwas Unlösbares da drauf und wissen damit, das kann auch nicht entscheidbar sein, denn sonst könnten Sie das andere entscheiden. Gut, das Quiz machen wir nächstes Mal. Jetzt sind wir auch zielgenau, haben wir unsere anderthalb Stunden absolviert und wir sehen uns am Montag wieder.